my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 27. Februar 2025 durch Konrad. Die Themen: Großer Wasserverband im südlichen Breisgau gegründet mit kleinen demokratischen Problemen. Die Narren sind los. Das Rote Kreuz ist vorbereitet. Demo gegen Alice Weidel, AfD, in Einsiedeln, Schweiz, im Vorblick auf die allerdings bereits am letzten Wochenende gewesene Demo. Es geht um Wasser, das heißt genauer gesagt um mehr als Wasser. Wasser ist knapp. Da gab es eine Verbandsversammlung des Bewässerungsverbandes, der sich hier konstituiert hat, und zwar am 17. Februar 2025 in der Quellenhalle in Schlatt. Und ich habe jetzt Niklas Geiler hier am Apparat vom Netzwerk Wasser südlicher Breisgau. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, ich grüße zurück.
Jetzt, was hat da stattgefunden bei dieser Versammlung des Bewässerungsverbandes? Ich kann mir vorstellen, da ging es vor allen Dingen darum, wie verteilen wir das Wasser?
Ja, ich schicke voraus, es geht eigentlich nicht nur um Wasser, sondern es geht um die Sicherung der regionalen Lebensmittelproduktion und zur Produktion von Gemüse, von Getreide, von Mais braucht es natürlich auch Wasser. Und vielen Landwirten hier im südlichen Breisgau, also in der Region zwischen Staufen und Bad Krozingen und Hartheim, denen sitzen noch die letzten Trockenjahre im Nacken, wo einige Landwirte Teilausfall in ihren Kulturen hatten, weil es einfach nicht genügend geregnet hatte in einigen der letzten Sommer. Und deshalb soll jetzt, oder wurde hier am 4. November letzten Jahres einer der größten Bewässerungsverbände in Baden-Württemberg aus der Taufe gehoben. Und letzte Woche war die konstituierende Sitzung, auf der der Vorstand von diesem Bewässerungsverband gewählt worden ist.
Das klingt ja erstmal sehr gut. Das heißt, es wird was getan.
Ja, alle sind sich eigentlich einig. Wir brauchen zusätzliches Bewässerungswasser, weil man sich aufs natürliche Niederschlagsdargebot nicht mehr verlassen kann. Und mit dem Bewässerungsverband kann man da zumindest teilweise gegenarbeiten. Das Wasser soll aus dem Hartheimer Baggersee entnommen werden, über eine Pipeline dann nach Osten in das Bewässerungsgebiet gepumpt werden, um dort den Landwirten zur Verfügung gestellt werden. Das ist alles okay, nur wir, das Netzwerk Wasser südlicher Breisgau, in dem der NABU und wir von Rego Wasser und regionale Umwelt- und Klimaschutztruppen zusammenarbeiten, wir haben die Befürchtung, dass es zu sogenannten agrarstrukturellen Umbrüchen führen könnte. Soll heißen, dass es den Aufkonzentrierungsprozess in der Landwirtschaft noch verstärkt. Wir haben ja das Phänomen, dass alle 10 Jahre die Hälfte der Bauernhöfe verschwindet, unter anderem auch durch technische Neuerungen, weil technische Neuerungen kosten Geld. Das können die finanzstarken großen Landwirtschaftsbetriebe stemmen, aber viele kleine Landwirte haben einfach nicht die Finanzkraft. Und das ist vermutlich auch gegeben jetzt durch die Gründung vom Bewässerungsverband, weil da wird eine Umlage erfolgen für die Kosten der Pumpwerke, für die Kosten der Pipeline, für die Kosten der Druckerhöhungsstation. Und dann müssen die Landwirte nochmal die Bewässerungseinrichtungen auf dem eigenen Acker finanzieren. Und da besteht eben die Befürchtung, dass da viele kleine Landwirte über die Klinge springen und dieser erwähnte Aufkonzentrierungsprozess im südlichen Breisgau auch nochmal einen neuen Schub bekommt.
Ich meine, auf dem eigenen Feld müssen Sie ja sowieso irgendwelche Bewässerungssysteme installieren. Oder haben die schon alte Bewässerungssysteme, die dann nicht mehr auf die neue Bewässerung passen würden?
Also viele haben bisher eben keine eigenen Einrichtungen und müssen die sich zusätzlich anschaffen. Und ein weiteres Phänomen ist, dass viele Landwirte haben ja nur wenig eigenen Boden, sondern haben Flächen zugepachtet. Und wenn jetzt Bewässerungsmöglichkeiten gegeben ist, werden einige Verpächterinnen und Verpächter auf die Idee kommen, ja, das steigert ja den Bodenwert, dann erhöhen wir einfach mal die Pacht, sodass die ständig ansteigenden Pachten nochmal weiter einen Schub nach oben bekommen und dadurch auch wieder kleine Landwirte überfordert werden, während die großen ertragsstarken Landwirte solche Pachterhöhungen relativ locker wegstecken können. Es sind also mehrere Ursachen, mehrere Faktoren, die diesen agrarstrukturellen Bruch die Veränderungen beschleunigen können. Auf der Verbandsgründung am 4. November letzten Jahres in Heidersheim hat der Bürgermeister von Bad Krozing versprochen, wir Bürgermeister im Verband werden dafür sorgen, dass kein kleiner Landwirt untergehen wird im Verband. Aber bisher fehlen jegliche konkreten Maßnahmen, wie Sie sich vorstellen, wie Sie es erreichen wollen.
Wie könnten solche Vorstellungen aussehen oder was habt ihr da erwartet?
Also wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall das Beratungsangebot verbessert werden muss und dass die kleinen Landwirte gezielter mit finanziellen Zuschüssen versorgt werden müssen, wie das ja auch die neue EU-Agrarstrategie vorsieht, die in der letzten Woche auch vom zuständigen Landwirtschaftskommissar in der EU-Kommission vorgestellt worden ist. Dass also gerade um dieser Aufkonzentrierungsprozess zumindest abzubremsen. Und dazu gehört eben eine gezielte Förderung von kleinen Landwirten, dass denen erläutert wird, wie können sie mit relativ wenig Wasser trotzdem relativ stabile Erträge erwirtschaften. Und was dazu noch gehört, ist, dass eigentlich versprochen worden ist, dass die ganze Sache dazu dienen soll, die regionale Lebensmittelversorgung zu sichern. Hat sich ja gezeigt in der Corona-Krise, dass die weltweiten Lieferketten anfällig sind für Störungen und dass man großen Wert drauf legen muss, nicht eine Autarkie, aber so einen Anteil von regional produzierten Lebensmitteln zu erreichen. Und dazu müssen eben entsprechende Schritte durchgeführt werden, um die kleinen Landwirte zu stützen. Was vorgesehen ist, dass die Umlage für die Pipeline und die Druckerhöhungsstation, dass die, wenn sie wenig Geld haben, erstmal gestundet bekommen. Aber dadurch wird das Problem eigentlich nur in die Zukunft verlagert. Wenn sie dann doch zahlen müssen, stehen sie wieder vom gleichen Problem zusätzlich zu den vermutlich steigenden Pachtkosten. Die ganze Sache muss eigentlich eingebettet sein, dass vor allem die Vermarktung von regionalen Produkten gestärkt wird, weil die Landwirte gehören zu dem Berufsstand, der am meisten malochen muss und gerade den geringsten Ertrag davon hat. Und das muss dadurch geändert werden, dass einfach die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft verbessert werden muss für regional produzierte, wassersparend produzierte Lebensmittel. Und dazu müssen eben auch die Gemeinderäte, die Bürgermeister sich stark machen, dass die lokalen Märkte, Wochenmärkte ausgeweitet werden, dass es mehr sogenannte Regionalfenster in Supermärkten gibt und dass insgesamt bei der Bevölkerung eine größere Wertschätzung für regional produzierte Lebensmittel erzeugt wird, weil die Überlebensrate für einen kleinen Landwirten hängt eben auch davon ab, was die Kunden auf dem Markt oder im Supermarkt oder auch in der Lebensmittelkoop bereit sind zu bezahlen. Und dazu muss mehr öffentliches Bewusstsein erzeugt werden. Das spielt in der ganzen Diskussion bisher überhaupt gar keine Rolle.
Was sagen denn die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen dazu? Haben die überhaupt die Zeit, sich um solche Sachen zu kümmern? Oder müssen sie einfach nur mal lochen, während die Großbauern hingehen und entsprechend sich mit guten Maschinen versorgt haben, die Zeit haben, dann noch was anderes zu tun, unter anderem in diesem Verband mitzuarbeiten?
Genau, das ist ein Problem, dass die Kleinlandwirte keine geschlossene Front bilden, sondern dass sie zersplittert sind, unterschiedlich auch Interessen haben und schwierig ist, die auf eine Linie zu bekommen. Das hat sich auch darin gezeigt, dass letzte Woche bei der Wahl zum Vorstand nur die großen Landwirte kandidiert haben, beziehungsweise die Kleinlandwirte nicht die Stimmen mehr bekommen haben, um eigene Vertreter durchzubekommen. Was wiederum auch daran liegt, dass in der Verbandsversammlung nicht nach Kopf gewählt wird, also ein Bauer oder ein Verpächter eine Stimme, sondern dass es nach der Fläche geht. Je mehr Fläche ein Landwirt hat oder ein Verpächter hat, desto größer sein Stimmgewicht. Das hat zu dem Spruch geführt, die Hektars bestimmen. Also nicht der einzelne Landwirt, sondern die Fläche, die der einzelne Landwirt zur Verfügung hat, ist maßgeblich für das Stimmrecht im Verband. Das ist vom Netzwerk Wasser Südlicher Breisgau auch immer wieder kritisiert worden. Aber letztlich hat sich auch auf den Wunsch vom Landrat diese Position durchgesetzt, dass nach Fläche abgestimmt werden muss.
Gab es da irgendwelche Gegenvorschläge, wie man das hätte anders machen können, vielleicht von euch? Denn ich sehe das auch ein bisschen problematisch, wenn es ein kleiner Landwirt, der hat, sagen wir mal, 1 Hektar hat, jetzt eine Stimme hat, während ein großer Landwirt mit 100 Hektar auch nur eine Stimme hätte.
Ja, das klingt auf den ersten Ansicht klingt es plausibel, aber die Bewässerungsmöglichkeit, die jetzt geschaffen wird durch den Verband, die ist auf 1 Hektar genauso groß wie auf 100 Hektar, wenn man es auf die Fläche bezieht. Es ist natürlich eine ambivalente Geschichte und deshalb hat auch das Landratsamt gesagt und die Großbauern gesagt, ist doch die Landwirte, die über große Flächen auch einen großen Anteil an der Umlage finanzieren, ist ja nur gerecht, wenn die dann auch ein großes Stimmrecht haben. Aber es führt eben dazu, dass die Kleinlandwirte durch die Großen majorisiert werden, was auf jeden Fall schlecht ist, weil sie dann aufgrund von ihrem geringen Stimmrecht dann ihre Position, dass sie eigentlich null Chancen haben, ihre Position durchzusetzen, sondern das praktisch nur laufen kann, wenn externe Unterstützung durch Klima- und Umweltschutzgruppen kommt. Und das versuchen wir eben jetzt in Gesprächen mit dem Landratsamt, mit den Bürgermeistern, die auch alle in der Verbandsversammlung mitreden, wo wir das zumindest ändern, auch immer mit dem Hinweis, dass es sehr der explizite Wunsch ist von der Agrarpolitik in Baden-Württemberg, im Bund und als auch in der Europäischen Union, dass die Kleinlandwirte gezielt gefördert werden müssen, um diesen Aufkonzentrierungsprozess in der Landwirtschaft zumindest mal abzubremsen.
Und da gibt es natürlich auch sicherlich Interessensunterschiede und die werden natürlich von den Großen dann entsprechend stärker zur Geltung gebracht.
Insofern, dass die natürlich das anbauen, was am bewässerungswürdigsten ist. Am bewässerungswürdigsten ist wiederum das, was den höchsten finanziellen Ertrag bringt. Und das zum Beispiel im Tabak. Und bei Tabak kann man sich streiten, ob das ein notwendiges regional produziertes Lebensmittel ist. Große Erdbeerkulturen, wo dann die Erdbeeren untergepflückt werden, wenn der Preis schlecht ist, aber man hat es einfach mal angebaut, weil man genügend Wasser hat. Das sind alles so in unseren Augen zumindest Entwicklungen, die man kritisch betrachten muss und diskutieren muss, was sind denn überhaupt lebensnotwendige regionale Produkte, die gezielt angebaut werden sollen. Es ist also eine umfassende Diskussion, die weit darüber hinausgeht, ob man jetzt 100 Kubikmeter mehr Wasser oder weniger Wasser zur Verfügung hat, sondern es geht eigentlich wirklich um die Struktur, welches Leitbild haben wir für den Fortbestand der Landwirtschaft in Südbaden. Soll es immer mehr große Höfe geben oder eben auch kleinere Höfe, die beispielsweise dann in Projekten wie solidarische Landwirtschaft zusammenarbeiten können, sich gemeinsam um eine entsprechende Vermarktung bemühen.
Also im Großen und Ganzen geht es darum, hier erstens mal die regionale Landwirtschaft natürlich zu fördern. Das ist euer Anliegen. Und dieser Bewässerungsverband hat als Problem im Grunde genommen, dass eben vor allen Dingen Großlandwirte hier das Sagen haben. Es geht da primär erstmal um die Verteilung des Wassers. Allerdings gibt es ein Problem, weil eben alle für dieses Bewässerungssystem, das da gebaut wird, finanziell einzahlen müssen, dass vor allen Dingen die kleineren Landwirte hier ins Hintertreffen kommen und zusätzlich wenig mit der ganzen Sache mitbestimmen können.
Das ist genauso richtig.
Ich danke mal für das Gespräch.
Wann beginnt denn bei Ihnen im DAK die Fasnet-Saison?
Ja, die Fasnet-Saison beginnt bei uns natürlich nicht erst am Rosenmontag, wie vielleicht viele Menschen denken, sondern schon weit davor, so ab Anfang Januar, wenn die ganzen Hallenveranstaltungen und Umzüge in den Dörfern beginnen, dann sind wir natürlich vielfach mit unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort.
Was sind aus Ihrer Sicht so die drei wichtigsten Aufgabenfelder des Deutschen Roten Kreuzes bei solchen Einsätzen wie während der Fasnet?
Ja, wir sind natürlich verantwortlich für die medizinische Sicherheit, um das mal so zu formulieren. Sprich, wir versuchen natürlich vor Ort dafür zu sorgen, dass wenig Transporte in die Kliniken anfallen, um die medizinische Versorgung dort nicht überzubelasten.
Also wenig klinische Transporte und noch?
Ja, wir sorgen vom Pflästerle über kleinere andere Dinge. Wir haben jetzt bei einem Umzug auch erste Hilfe für ein Musikinstrument geleistet. Also wir sind da vielfach im Einsatz und sind breit aufgestellt für alle möglichen Schadenslagen, die da vor Ort entstehen können.
In den letzten Wochen kam es erfreulicherweise, wie Sie ja auch selber geschrieben haben, zu keinen größeren Rettungseinsätzen des DRK im Zusammenhang mit der Fasnet. Wie begegnen Ihnen denn die feiernden Menschen? Denn immer wieder wird ja auch aus anderen Zusammenhängen zumindest berichtet, dass Rettungskräfte auch angegriffen werden.
Also bis jetzt haben wir hier in dieser Saison keine Angriffe festgestellt und auch keine sonstigen Probleme mit den närrischen Besuchern der Veranstaltungen. Wir können darüber hinaus berichten, dass K.O.-Tropfen jetzt bei unseren Einsätzen in dieser Saison noch keine Rolle gespielt haben.
Herr Reinbold, was raten Sie eigentlich Besucherinnen, die Sorge haben, Opfer von sogenannten K.O.-Tropfen zu werden? Haben Sie da irgendwie einen Ratschlag parat?
Ja, selbstverständlich. Also man sollte natürlich immer darauf achten, dass die Getränke nicht unbeaufsichtigt bleiben, um da keine Gefahr heraufzubeschwören. Also wenn möglich immer jemand ansprechen, der vertrauenswürdig ist, und wenn man auf die Toilette muss oder so, dass man da jemand hat, der auf die Getränke aufpasst, und dann sollte die Gefahr schon relativ gering sein.
Sie erwähnen Getränke. Alkohol wird sicherlich in sportlichem Maß getrunken werden. Wie sind da die Erfahrungen des DRK aus den vergangenen Jahren während der Fasnetzeit?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Trinker in Anführungszeichen, aber wir haben festgestellt jetzt, dass praktisch die Trinker sozusagen ihr Trinkverhalten meistens im Griff haben, und wir können jetzt auch nicht sagen, dass vermehrt alkoholische Beeinflussung eine Rolle spielt in diesen närrischen Tagen, weil die große Menge der Menschen, die an solchen Veranstaltungen teilnimmt, einfach weiß, wann genug ist mit Trinken.
Manche Menschen machen sich in diesen Tagen Sorgen, unbeschwert zu einem Umzug gehen zu können. Wie ist denn das DRK gerüstet? Sollte es doch zu einem größeren Ereignis, kommen?
Also wir sind natürlich gerüstet und wir üben natürlich auch immer wieder mit unseren Einsatzeinheiten solche Großschadenslagen, die ja nicht nur an Fasnacht entstehen können, sondern überall, auch Stichwort Weihnachtsmarkt und Weinfeste. Also wir sind da eigentlich gut aufgestellt, um so etwas abarbeiten zu können. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich auch bei solchen Veranstaltungen, unabhängig von Fasnacht, nicht.
Haben Sie, Herr Reinbold, einen Wunsch, oder das DRK, einen Wunsch an Besucherinnen von Umzügen und sonstigen Fasnet-Veranstaltungen aus DRK-Sicht?
Ja, der Wunsch wäre natürlich, wenn es zum Einsatz kommt, uns zügig durchzulassen, uns Hilfe zu ermöglichen und nicht die Hilfe zu behindern. Und was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, möglichst wenig Fotos von Schadenslagen zu machen.
Herr Reinbold, das DRK wäre ja nicht so leistungsfähig ohne all jene Menschen, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit aktiv sind, die auch bei Wind und Wetter vor Ort Dienst leisten. Wie viele Ehrenamtliche werden in einem Einsatz sein?
Also wir haben jetzt allein am Rosenmontag fast 100 Kräfte im Einsatz. Bei kleineren Veranstaltungen natürlich entsprechend weniger. Da sind es mal 10 oder mehr ehrenamtliche Helfer. Aber es ist natürlich schon eine Vielzahl von Manpower, die hier im Ehrenamt geleistet wird. Und da fallen natürlich in so einer Saison schon mal ein paar tausend Stunden an, wenn man das hochrechnet über den Kreisverband Freiburg.
Können Sie uns noch ein bisschen vielleicht was dazu sagen, was die ehrenamtlichen Einsatzkräfte motiviert, ihre Zeit im DRK zum Einsatz zu bringen?
Ja, die Motivation steckt natürlich darin, dass man den Menschen was Gutes tun kann über Fasnacht hinaus. Also auch jetzt, wenn man Blutspenden hat oder andere Tätigkeiten, dass ja einfach eine gute Tat bei den Menschen ist und natürlich auch wenn man sieht, dass man Erfolg hat mit seiner Behandlung, dann fühlt man sich natürlich auch wieder gut motiviert, hier weiterzuhelfen.
Abschließend noch ein Blick über die närrische Zeit hinaus. Wir hatten gerade die Bundestagswahlen. Was erwartet oder erhofft sich das DRK von einer neuen Bundesregierung, speziell im Hinblick auf den ehrenamtlichen Einsatz von Menschen wie bei Ihnen im DRK?
Also da wir eine neutrale Organisation sind, wollen wir uns politisch nicht äußern, aber neutral formuliert könnte man sagen, ist sicherlich ein Thema, was uns bewegt und was natürlich auch die Bevölkerung benötigt, ist einen guten Katastrophenschutz, um eben, wenn Großschadenslagen entstehen, dass wir hier entsprechendes Material haben und natürlich auch Fahrzeuge, um da gut arbeiten zu können. Wenn hier etwas passiert oder noch mehr passiert, dann sind wir der neuen Bundesregierung sehr dankbar. Wir freuen uns natürlich auch über weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
Was hat euch dazu gebracht, im kleinen Einsiedeln im Kanton Schwyz mit hohem SVP-Stimmenanteil eine Demo zu organisieren?
Naja, wissen Sie, wir dachten, wenn wir sonst immer ein Heimspiel haben, können wir auch mal auswärts spielen.
Und ein paar Worte vielleicht noch zu eurem Bündnis?
Es ist ein kleines Bündnis aus Einzelpersonen, die sich vorher nicht besonders kannten. Und es war eigentlich eine ganz kleine Sache geplant, ganz ehrlich. Aber das scheint so ein Riesending zu werden, dass ich ein bisschen umstrukturieren musste und mir ein bisschen Hilfe besorgen musste.
Ja, ja, die Medienlandschaft ist auf jeden Fall recht gut angesprungen auf die Ankündigung einer Demo im Wohnort von Alice Weidel.
Ja, ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, das war nicht unbedingt so geplant, sondern ein paar unerfahrene Einzelpersonen konnten wohl mit dem Druck nicht umgehen. Und deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen mehr Arbeit leisten, damit das Ganze wie geplant eine friedliche, zivilisierte Demonstration wird, die abgehalten werden kann.
Sollte man nicht PolitikerInnen zumindest an ihrem Wohnort in Ruhe lassen?
Da bin ich vollkommen deiner Meinung, aber einsiedeln gehört nicht Alice Weidel.
Aber
das soll einfach klar sein. Wir lassen das Haus von Alice Weidel in Ruhe, es ist alles mit Behörden abgeklärt, weil genau das wurde dann als falsche Information rausgegeben, dass wir zu dieser Person nach Hause gehen wollen. Einsiedeln hat auch Bürger und der Kanton Schwyz hat auch Bürger, die etwas gegen eine Szene machen wollen, die glaubt, der Kanton Schwyz gehört ihnen. Und das ist schlicht nicht der Fall.
Was habt ihr gegen Alice Weidel?
Also ich kenne Alice Weidel persönlich nicht. Man muss ja nur schauen, was für Politik sie macht und wie sie macht, dass man seine Bürgerrechte verdammt nochmal zurückhalten muss. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig, aber ja, man muss dort auch ein Zeichen setzen und man muss auch zeigen, dass es in der Schweiz Leute gibt, die ein Rückgrat haben und die sich auch einsetzen möchten. Auch wenn das in Deutschland ist und nicht in der Schweiz, also was gerade so abgeht.
Und in gewisser Weise wollt ihr euch auch solidarisieren mit den Demos gegen rechts in Deutschland,
so
wie ich das verstanden habe.
100%, das ist der Grund, weswegen wir das machen, ja.
Das Schweizer Bündnis für direkte Demokratie hat einen offenen Brief geschrieben. Darin heißt es, wer sich in einem fremden Land niederlasse, habe sich zu integrieren, Tradition und Werte zu verinnerlichen und zu leben. Leider mussten wir wiederholt feststellen, dass ihre politischen Aktivitäten, also von Alice Weidel, diesen Geist zuwiderlaufen. Deshalb möchten wir sie hiermit freundlich bitten, unser Land wieder zu verlassen. Passt nicht Alice Weidel zwar sehr gut in das oftmals rassistische Deutschland, aber eigentlich mit ihrer rassistischen Hetze auch gut in die Schweiz, wo das durch die SVP ja schon seit langem betrieben wird?
Wissen Sie, mit ihrer Hetze wird sie politisch gesehen schon zu gewissen Teilen der SVP passen, aber Die Leute hier in der Schweiz, die wollen nicht, dass das so dreiste, offene Widerwärtigkeit, die man wirklich auch ausspricht, die man lebt, die man nicht einfach nur macht, um zu provozieren, dass sowas bei uns Einzug erhält.
Dabei.
Vor allem die Leute, die das anzieht, also ja, also es ist wirklich nicht so schön dort auf dem Land, ganz ehrlich. Und zum Schreiben, da will ich mich nicht äußern, weil ich habe es nicht gelesen.
Es sind ja jetzt auch wohl rechte Gegendemos angekündigt. Besteht da irgendwie auch für eure Demo ein Sicherheitsrisiko? Wie wollt ihr damit umgehen?
Wissen Sie, wir haben friedlich ein paar Leute zusammengetrommelt und wer sich nicht friedlich verhält, ja, der muss gehen. Ganz einfach. Und das wird durchgezogen und zwar sofort. Und wir haben eine gemütliche Demo mit ein bisschen Mucke, mit etwa 50 Leuten haben wir uns so gedacht und das werden wir so durchziehen. Und wer dort Faxen machen will oder sonst irgendwie diesen friedlichen, demokratischen Protest in den Dreck ziehen will, der muss leider damit rechnen, dass ich die Polizei verwenden werde, um die Person wegzuweisen und dass wir schauen, dass das sofort unterbunden wird. Denn, wie gesagt, es ist der Wohnort von Alice Weidel und ich will nicht Alice Weidel selbst bedrohen oder gefährden, also wir wollen das nicht, sondern wir wollen eine friedliche Demo haben. Und wer das zuwider ist und wer das dort will, der hat dort nichts zu suchen und wird sofort leider mit Repression rechnen müssen und nicht mit Rückendeckung.
Das bisschen wollte ich auch wissen, wie ihr mit etwaigen Rechten gegen Demonstrierenden umgeht.
Genau. Die Rechten gegen Demonstrierenden haben das Gefühl, sie könnten sich unter unsere Demonstranten schleichen. Deswegen sage ich das. Maßvoll oder wie auch immer Hirngespinst das ausdrücken will, hat sogar am selben Ort, wie wir die bewilligte Demo haben, zur Demo aufgerufen. Deswegen sage ich das so klar und deutlich. Wer hier eine False-Flag-Aktion starten will, der ist am falschen Ort. Wenn es um die Sicherheit unserer Demonstranten geht, dafür ist gesorgt.
Dann
unserer Demonstranten, ja.
Dann abschließend nochmal ein Aufruf vielleicht an linke Demonstrierende, warum am Samstag nach Einsiedeln kommen, um dort zu demonstrieren.
Es ist nötig, ein Zeichen zu setzen. Und wenn man so ein Zeichen in der Schweiz setzen will, geht das nicht mit Rumgeschreie im Sinne von Brutalität. Also ich verwende jetzt eine Metapher. Wenn man in der Schweiz gehört werden will, kann man sich nicht brutal aufführen. Und wir wollen gehört werden. Diese Demo ist, um gehört zu werden und natürlich um Vertrauen zu schaffen für etwaige andere Demonstrationen oder weitere Demonstrationen. Ja. Das ist der Grund, wieso man hinkommen soll und sich friedlich benehmen soll, um ein Zeichen zu setzen.
Soweit Petro vom Bündnis gegen Rechts, das in Einsiedeln eine Demo organisiert am Samstag. Eine Demonstration in dem Dörfchen, in dem Städtchen, wo auch Alice Weidel wohnt.
Oh, darf ich noch etwas Kleines raushauen?
Ja.
Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn in Basel öfter Leute über die Grenze kommen würden und uns dort auch ein bisschen unterstützen. Das wäre sehr, sehr schön und allgemein, man würde sich sehr freuen, wenn unsere deutschen Genossen solidarisch öfter in die Schweiz kommen. Das wäre sehr schön.
Das war Petro von der Orga, die am letzten Wochenende, also nicht mehr aktuell, sondern am letzten Wochenende in Einsiedeln in der Schweiz eine Demonstration gegen Alice Weidel von der AfD organisiert hat. Die Kantonspolizei sprach von 250 Teilnehmenden bei mehreren hundert Gegendemonstranten und einer aufgehetzten Stimmung mit Provokation und Handgreiflichkeiten. Allerdings die Polizei sprach auch, dass keine Verletzten oder Sachbeschädigungen bekannt wurden. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland und der 2,3 MHz Freiburg.
am 27. Februar 2025 durch Konrad.
Die gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.